clear in context.
Hallo und herzlich willkommen zu Critical Theory in Context, dem Podcast des Center for Social Critique in Berlin. Mein Name ist Isette Schumacher, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Social Critique an der HU Berlin. Und neben mir sitzen hier Katja Kipping, André Holm und Susanne Hinneberg. Und wir sind schon einmal zusammengekommen, nämlich im Mai zu einem Barrikadengespräch in der vierten Welt in Kreuzberg. Und genau in dieser Konstellation und zu genau diesem Thema, solidarische Stadt, soziale Kämpfe und ein Masterplan gegen Armut. Und wir haben heute die Gelegenheit, das Gespräch weiterzuführen und noch einige der Punkte zu vertiefen. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle erneut da seid und wir das Thema diskutieren können und möchte kurz euch drei vorstellen. Ich beginne mit Katja. Katja Kipping ist ehemalige Bundesvorsitzende der Partei Die Linke und saß für diese von 2005 bis 2022 im Deutschen Bundestag. Von 2021 bis 2023 war sie Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales und hat in diesem Amt an der Umsetzung des Berliner Masterplans zur Überwindung der Wohnungs- und Obdachlosigkeit gearbeitet. André Holm arbeitet und forscht am Arbeitsbereich Stadt- und Regionalsoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen europäische Stadtpolitik, Gentrifizierung und Wohnungspolitik. Er ist darüber hinaus in verschiedenen stadtpolitischen Initiativen aktiv. Und ganz besonders freue ich mich über Susanne Hinneberg. Susanne ist Ur-Berlinerin und kritische Beobachterin ihrer Stadt. Für Querstadt 1 e.V. leitet sie als Bildungsakteurin politische Stadtrundgänge aus der Perspektive Betroffener rund um die Themen Wohnungslosigkeit, Altersarmut und kulturelle Teilhabe. Darüber hinaus engagiert sie sich in der Wohnungslosen-Selbstvertretung Union für Obdachlosenrechte, UFO abgekürzt, Berlin. In Berlin wurde 2020 die erste Obdachlosenzählung in der sogenannten Nacht der Solidarität durchgeführt, wo rund 2000 Obdachlose registriert wurden. Schätzungen von Hilfsorganisationen gehen von einer weit höheren Dunkelziffer aus, nämlich von bis zu 50.000 bis 60.000 Wohnungslosen und bis zu 10.000 Obdachlosen. André, ich würde dich gerne bitten, zu Beginn einmal für uns zu definieren, was ist Wohnungslosigkeit und was ist Obdachlosigkeit?
Das ist immer tatsächlich eine politische Entscheidung und ein Resultat von politischen Debatten, wie das definiert wird. Ich beziehe mich auf die Wohnungslosigkeitsdefinition, die von Fianzas, das ist sozusagen der europäische Dachverband von Wohnungsloseninitiativen, entwickelt worden. Und die unterscheiden zwischen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit zum einen. Obdachlos tatsächlich ohne Dach über dem Kopf. Also diejenigen, die auf der Straße wohnen oder im überwiegenden Teil der Zeit in völlig ungesicherten Verhältnissen bringen. Wohnungslos sind alle, die über keinen eigenen Zugang zur Wohnung verfügen. Ja, das kann eine staatliche Unterbringung sein, das kann aber auch das dauerhafte Wohnen auf Sofas im Freundeskreis sein, der ständig wechselt. Dazu kommen weitere Fälle, die wir als Wohnungsnot definieren müssen. Und das ist zum einen das ungesicherte Wohnen, also auch diejenigen, die von einer drohenden Zwangsräumung stehen oder Familienkonstellationen, in denen die Situation zu Hause von Gewalt bedroht ist. Also die werden als unsicheres Wohnen zusammengefasst. Und dann haben wir noch sowas wie unzureichendes Wohnen in Wohnungen, denen die typischen Ausstattungsmerkmale fehlen, in überbelegten Räumen. Und je nachdem, wo wir sozusagen die Wohnungsnot und die Wohnungslosigkeit bekämpfen können, kommen wir natürlich auf sehr unterschiedliche Zahlen. Also Obdachlose in Berlin sind geschätzt, diese 10.000. Aber das sozusagen weiß auch niemand genau. Wenn ich Wohnungslose mit dazu nehme, dann bin ich schnell bei einer Zahl von 50.000, 60.000, wenn ich dann auch noch alle in überbelegten Wohnungen mit dazu nehme, dann habe ich schon ein Problem von über 100.000. Allein in der Stadt wie Berlin. So, und dann wird sozusagen auch klar, dass dieses Versprechen Ende der Wohnungslosigkeit bis zum Tag X ziemlich ambitioniert ist.
Susanne, du selbst bist von Wohnungslosigkeit betroffen. Wie ist es dazu gekommen und was bedeutet es, wohnungslos zu sein?
Ich habe meine Wohnung verloren im Rahmen einer Zwangsräumung, durchgeführt wegen Mietschulden, ganz einfach Mietschulden. Ich habe den Job verloren, der mir die Wohnung und mein Leben im Wesentlichen finanziert hätte. Und ein 450-Euro-Job, den ich parallel dazu noch hatte, hätte das nicht abgepuffert. Ein solches Verfahren kündigt sich an. Zustellungen erfolgen in leuchtend gelben Umschlägen. Wenn man aber überhaupt keine Post mehr öffnet, wie ich, dann gehen solche Ankündigungen einfach unter. Und ich war tatsächlich sehr isoliert in meiner Wohnung, Selbstisolation. Ich bin nicht rausgegangen. Ich habe keine Post geöffnet, konnte aber auch tatsächlich mit meiner Außenwelt nicht mehr kommunizieren, weil mir das Konto um die Ohren geflogen ist. Sämtliche Verträge, Telefon, Internet, Handy stand nicht mehr zur Verfügung. Ich war auch für andere nicht erreichbar. Auf Klingeln an der Tür habe ich auch kaum reagiert, weil das in der Regel ein Paketbote für irgendwelche Nachbarn war. Das war mir auch lästig. Aber was macht das mit einem? Mir ist es derart in die Knochen gefahren, so entwurzelt zu werden, innerhalb von 15 Minuten rausgekegelt zu werden aus dem sicheren Raum der Wohnung, der Höhle. Meine eine Hand ist seitdem tatsächlich beeinträchtigt. Ich kann sie nicht mehr bewegen. Das ist eine echte körperliche Verletzung zurückgeblieben. Aber ansonsten, man wird entwurzelt. Man ist überhaupt nicht mehr derjenige, der man noch einen Monat vorher war. Gepaart mit Berichterstattung über Versager fühlt man sich plötzlich auf eine Art und Weise gebrandmarkt, wie es vorher noch nie der Fall war. Ich habe ein gut bürgerliches Leben geführt, habe einen ordentlichen Beruf dann doch ausgeübt, bei allem verdrehten Denken, was ich mir trotzdem leiste. Aber so eine Situation kündigt sich an, ja. Aber ich habe jedenfalls viel zu lange die Augen davor verschlossen, mir Hilfe, die sicherlich angeboten wird, nicht gesucht, weil ich auch gar nicht auf Anhieb gewusst hätte, an wen ich mich wenden soll. Und auch da hätte ich mich ja erstmal anvertrauen müssen und mich öffnen müssen und zugeben müssen, dass ich hilflos bin und bitte jetzt Hilfe benötige. Ganz handfeste, was vielleicht den Verlust der Wohnung noch abgewendet hätte, aber eben auch darüber hinaus. Jobverlust. Ich habe mich Zeit meines Lebens über den Job definiert im Wesentlichen. Und wenn der nicht zur Verfügung steht und einem auch immer wieder signalisiert wird, nee, Sie sind zu alt, Sie werden krank oder also ja, Sie können bei mir arbeiten, aber nur befristet und nur für, ich zahle nicht mehr als 1.000 Euro, ja, dann wird einem sofort signalisiert, wo man eigentlich angekommen ist, ne? Und zwar am anderen Ende der Nahrungskette, wo man eigentlich nie hin wollte. Denn für mich galt lange Zeit dieses große Wohlstandsversprechen. Nicht das Amerikanische vom Tellerwäscher zum Millionär, so nicht. Aber wer immer arbeitet, rechtschaffen, ehrlich ist, sich bemüht und so weiter, der wird es zu was schaffen. Nein, so ist es eben nicht mehr. Die Arbeitsmarktpolitik in diesem Lande ist verrutscht seit 20 Jahren. Ich stelle fest, dass eine breite Teile der Bevölkerung tatsächlich immer mehr verelenden, die das noch gar nicht wahrhaben wollen, die das, was ich erlebt habe, möglicherweise noch viel drastischer vor sich haben. Und da sehe ich keine oder kaum Ansätze der jeweils politisch Verantwortlichen, das überhaupt nur wahrzuhaben und auch glaubhaft dagegen anzuarbeiten. Im Gegenteil, unsere aktuelle Koalition ist so zerstritten. Und dann gibt es da diesen obersten Bleistiftverwalter, der alles verhindert. Es ist unerträglich. Es ist unerträglich. Und ich nehme für mich in Anspruch, tatsächlich noch ganz gut gerade ausdenken zu können, sehr kritisch mich zu beschäftigen mit dem, was in dieser Gesellschaft virulent ist. Ich möchte gerne was verändern, sehe mich aber auch als Einzelperson sehr eingeschränkt. Deshalb nutze ich tatsächlich diese Stadttouren, die ich da mache, diese Stadtführungen durch den Kiez, in dem ich im Wesentlichen sozialisiert wurde, gearbeitet habe, mich gerne aufgehalten habe, mit dem jeder was ganz Mondänes verbindet, üblicherweise rund um den Kurfürstendamm, was überhaupt nicht so ist. Dort versuche ich, Menschen zu sensibilisieren für Themen, die viel zu wenig betrachtet werden. Und wenn sie betrachtet werden, dann üblicherweise in großen Lettern auf bestimmten Zeitungspublikationen, die regelmäßig in die falsche Richtung gehen. Und mir fehlt der Widerspruch. Mir fehlt der Widerspruch dagegen. Es werden die Falschen befeuert, Stammtischparolen werden ausgebreitet und das ist nicht zielführend. Und Stammtischparolen werden auch dort wiederholt, wo eigentlich die Betroffenen sind. Die Betroffenen selbst verbreiten diese Parolen. Und das ist so spooky und da muss man gegensteuern. Und das versuche ich.
Danke, Susanne, dass du uns teilhaben lässt an deinen Erfahrungen und deiner Geschichte. Was ich daran tatsächlich sehr eindrücklich finde, ist, und das hast du auch bei der Veranstaltung schon angemerkt, dass das eigentlich jeden erwischen kann. Ja? Dass die Durchlässigkeit gewissermaßen größer geworden ist und die Armutsbedrohung gewissermaßen auch andere Schichten erreicht.
Ja, ja.
Ich glaube, die Durchlässigkeit in Richtung Armut ist größer. Die Durchlässigkeit in Richtung nach oben in der Einkommensleiter leider nicht.
Und diese Gefahr will nicht wahrgenommen werden. Und das finde ich sehr bedenklich, weil dann die, die tatsächlich bedroht sind von dieser ganzen Entwicklung und möglicherweise dasselbe Schicksal haben, vor sich haben, wie ich es eben vor 4 Jahren erlebt habe oder seit 4 Jahren erlebe, die können nicht rechtzeitig dagegen steuern und auch nicht mobilisieren, so prophylaktisch, sondern sie sind in ihrem Trott auch immer noch in diesem Versprechen, wenn ich mich anstrenge, wenn ich was mache und ich mache doch was, ich arbeite doch, ich kümmere mich um meine Familie, um meine Angehörigen, ich mache doch alles eigentlich richtig. Ich möchte doch auch den Erwartungen der Gesellschaft an mich entsprechen. Und trotzdem sind sie bedroht und rennen mehr oder weniger offenen Auges in ein Schicksal. Das muss aufgehalten werden, das muss sich ändern, das ist unerträglich.
Ich würde gerne mit Blick auf das Thema Armut und Wohnungslosigkeit noch einmal den Aspekt der Problembeschreibung mit euch besprechen wollen, nämlich was ist mit Blick auf Armut und Wohnungslosigkeit und eben deren Bekämpfung das zentrale Problem? Susanne, vielleicht, weil wir gerade bei dir auch waren, fängst du an und danach darf Katja.
Letztlich läuft es ja darauf hinaus, dass einfach die falschen Informationen unterwegs sind und die wichtigen Informationen, um noch was aufzuhalten, werden eben nicht. Die sind unpopulär und weil sie eben die Probleme auch richtig bezeichnen, aber über die wird nicht berichtet. Und der große Zusammenhang wird nicht runtergebrochen und allgemeinverständlich erklärt. Und das bräuchte es. Und dann wäre der nächste Schritt zu einer größeren Solidarität in der Gesellschaft auch ein leichterer, ein selbstverständlicherer. Der findet ja im Kleinen tatsächlich schon statt. Der lebt in Stadtteilzentren, in Nachbarschaftshäusern. Aber auch dort sind es relativ geschlossene Communities, von denen sich nicht jeder angesprochen fühlt. Und es gibt eben tatsächlich auch eine gewisse ahnungslose Arroganz, möchte ich es nennen, oder arrogante Ahnungslosigkeit, egal, die sich da rauszieht, die sich damit gar nicht beschäftigen möchte, weil sie tatsächlich vielleicht auch an dieses Wohlstandsversprechen glaubt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich wünsche mir über Informationen mehr Solidarität, dass man sich auch wiedererkennt und tatsächlich sich aufgerufen fühlt, tätig zu werden.
Wenn ich daran anknüpfen kann, ich würde sagen, der Weg Richtung solidarische Stadt oder eine solidarische Gesellschaft ist ganz eigenartig immer wieder verstellt. Und zu den großen Hindernissen gehören meiner Analyse zufolge Folgendes. Erstens würde ich schon sagen, die Privatisierung von Grund und Boden, das erschwert ganz vieles. Zweitens, dass wir eben keine Steuergerechtigkeit haben, sondern eine Steuerungerechtigkeit, die natürlich auch durch den jetzigen FDP-Finanzminister verkörpert wird. Dass wir keine sozialen Mehrheiten in der Regierung haben, weder auf Landes- noch Bundesebene. Aber dazu gehört auch, dass in der Gesellschaft selber es einen sozialen Chauvinismus gibt. Also so ein Bedürfnis, sich immer nach unten abzugrenzen. Und kaum jemand, der irgendwie womöglich selber von Armut oder Wohnungslosigkeit bedroht ist, richtet den Blick oder nur wenige richten den Blick und sagen, Mensch, was müsste in der Gesellschaft anders laufen? Sondern ganz oft sozusagen geht immer wieder der Blick nach, gibt es noch jemanden, wo ich mich nach unten abgrenzen kann? Und das Ganze wird natürlich dann wiederum verstärkt, diese Tendenz, durch Leute, die daran ein politisches Interesse haben.
Und das wäre ja genau auch anknüpfbar an das, was du gesagt hast. André, mit Blick auf Armut und Wohnungslosigkeit und deren Bekämpfung, was ist deines Erachtens das zentrale Problem?
Das ist ja ganz meistens so, dass es nicht das eine zentrale Problem gibt, sondern mehrere. Und in dem Fall ist es, glaube ich, tatsächlich der Mangel an leistbaren Wohnungen, aber auch ein völlig ineffizientes und sehr paternalistisch organisiertes Hilfesystem, was diese wenigen Wohnungen nicht gut verteilen kann oder nur unter sehr bestimmten Bedingungen. Und deshalb müssten Strategien gegen Wohnungslosigkeit, die tatsächlich erfolgreich sind, sozusagen einerseits diese wohnungspolitische Komponente in den Blick nehmen und überlegen, wo sollen 30, 40, 60.000 Wohnungen herkommen, die wir brauchen, je nachdem, wie Wohnungslosigkeit definiert wird. Und wie organisieren wir das, dass die Wohnungen auch tatsächlich so vergeben werden, dass die, die sie brauchen, dann da auch ankommen. Und im Moment sind ja ganz viele Wohnungslose, 35.000 in Berlin, in ordnungsrechtlichen Unterbringungen. Also da sagen wir nicht mal Wohnung dazu oder die Behörden sagen nicht Wohnung dazu, weil es auch keine würdigen wohnungsähnlichen Bedingungen sind.
Ja, weil die Maßnahmen, die entwickelt werden, die werden ja nicht partizipativ entwickelt, sondern die werden übergestülpt, die werden verordnet. Und wer sich dem entzieht, der fällt aus dem System wieder raus. Und das ist beispielsweise auch ein Kritikpunkt von mir am Masterplan, der entwickelt wurde, noch unter Elke Breitenbach, der furchtbar viele richtig gute Ansätze hat. Aber ich persönlich störe mich tatsächlich an den Begriff Masterplan, weil es für mich, Susanne, ausdrückt, da wird was von oben entwickelt für die da unten. Damit konfrontiert wird es abgestritten, natürlich. Weil ja eben auch wirklich so richtig viel drinsteht. Aber entstanden ist der Masterplan nicht aus Gesprächen, Einbeziehung Betroffener, sondern im Wesentlichen über Betroffene hinweg. Da findet gerade ein signifikanter Wechsel statt. Da hat offensichtlich das System angefangen nachzudenken, dass es vielleicht sinnvoll ist, auch Betroffene mit ins Boot zu holen und sich direkt auszutauschen und nicht immer nur über sie zu sprechen, sondern mit ihnen. Und es gibt dankenswerterweise auch sehr engagierte Selbstvertretungen, die sich entwickelt haben während der letzten Jahre. UFO beispielsweise agiert nur in Berlin, aber es gibt viel größere, die eben auch bundesweit arbeiten, teilweise schon sehr lange, woran man ablesen kann, dass die Not schon sehr lange besteht und kein Phänomen aktueller Entwicklungen ist.
Critical Theory in Context.
Berlin hat 2021 unter Federführung der damaligen Sozialsenatorin Elke Breitenbach einen Masterplan vorgestellt, der verspricht, Wohnungs- und Obdachlosigkeit bis zum Jahr 2030 abzuschaffen. Katja, du hast diesen Masterplan in deiner Tätigkeit als Sozialsenatorin unterstützt und weiterverfolgt. Daher die Bitte, ob du für uns einmal schildern kannst, was der Masterplan zur Überwindung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit vorsieht und auf welche zusätzlichen Maßnahmen du in deiner Amtszeit besonders Wert gelegt hast.
Der Masterplan wurde entworfen und hier will ich mit zwei Missverständnissen aufräumen. Das erste ist, der ist kein Versprechen, sondern es ist der Versuch, eine gesamte Regierung und eine Verwaltung und am besten eine gesamte Gesellschaft auf ein Ziel zu verpflichten. Und es ist ein extremst ehrgeiziges Ziel. Die Zahlen, die André genannt hat, sind ja seitdem nicht kleiner geworden. Also du hast übrigens 60.000. Wir haben inzwischen mindestens 60.000 neue Berlinerinnen einfach im Zuge der Fluchtbewegung aus der Ukraine nach Russlands Angriffskrieg noch dazu. Also die Herausforderungen sind auf keinen Fall kleiner geworden. Insofern ging es nicht darum, er wählt uns und dann wir versprechen, das passiert, sondern es war der Versuch, eine gesamte Landesregierung auf solch ein Ziel zu verpflichten. Könnt ihr auch sagen, das Hauptziel der Landesregierung ist, eine Magnetschwebebahn oder andere Dinge zu schaffen, sondern es war bewusst der Versuch, man macht etwas anders stark. Und das Zweite ist, das ist nicht am grünen Tisch in dem Büro von Elke Breitenbach und ihrem Staatssekretär Alexander Fischer entstanden, sondern da gab es eine Vorgeschichte, nämlich Strategiekonferenzen, wo Menschen aus der Praxis, ja, aus dem Hilfesystem, aber auch schon immer wieder versucht, Betroffene, die selbst in Obdach oder Wohnungslosigkeit leben, mit einzubeziehen und aus einer Vielzahl von Gesprächen hinter Maßnahmen zusammengeführt wurden. Und ich fand es spannend, Susanne, deine Kritik, weil du gesagt hast, das ist so von oben nach unten durchgespielt. Ich würde sagen, in Kenntnis der Geschichte stimmt es nicht ganz. Hätte man vielleicht immer noch besser machen können, klar. Aber es war nicht im Sinne von, dass die, die das entworfen haben, die Master sind, sondern dahinter sollte stehen, dass es ein großes Projekt ist, was eine Vielzahl von Maßnahmen, die entweder unglaublich provokant sind, weil sie sich richtig mit Mächtigen, auch Finanz- und Immobilienlobby anlegen, oder unglaublich kompliziert, weil sie total ins Detail gehen und man sich genau damit auskennen muss, wie zum Beispiel ein Wohnberechtigungsschein ausgestellt wird, was das im geschützten Marktsegment genau wie das heißt, was es für Kriterien gibt. Da geht man auch sehr in die Detailplanung, die super wichtig ist, aber die natürlich, wenn du davon den Journalisten erzählst, also selbst die bestinteressiertesten und sozialgesinntesten hören irgendwann auf, dem zu verfolgen, weil sie haben nur so und so viel Zeichen Zeit. Also es brauchte ein Labeling, eine Begriffssetzung, um das große Thema stark zu machen. Und eben nicht nur aus, wir haben hier ein Riesenproblem, sondern wir sozusagen haben gemeinsam einen Plan entwickelt. Und es war ja nicht so, dass das automatisch ein Regierungsprojekt war, sondern das ist in einem Haus, damals der Linken, passiert und ist dann, weil es entsprechende Mehrheiten gab und Sondierungsgespräche halt rein verhandelt wurden. Und dadurch, und das ist super wichtig, dass nicht nur man denkt, na, die sowieso für Soziale sind, sollen sich drum kümmern, weil wir werden ja vielleicht noch mal ein paar Maßnahmen im Einzelnen durchgehen. Natürlich sind viele Stellschrauben auch woanders, wenn es um Stadtentwicklung geht, wenn es um juristische Fragen geht und so weiter. Also das zur Geschichte, jetzt nur ganz holzschnittartig ein paar Maßnahmen aufgeführt, weil man könnte über jede einzelne Maßnahme, glaube ich, eine extra Podcast-Serie machen. Also ein Kernpunkt ist Housing First. Das ist als ein kleines Pilotprojekt gestartet, hat aber, finde ich, eine Bedeutung, die weit darüber hinausgeht, weil es einen Paradigmenwechsel beinhaltet. Was meint das? Also bisher leben viele Vermittlungsprojekte von Menschen in eine Wohnung davon, dass erstmal eine Checkliste abgearbeitet werden muss, bevor man bei der Vermittlung in der Wohnung Hilfe bekommt. Also zum Beispiel sich das und das Dokument beschaffen, das und das Maßnahme mitmachen und so weiter. Und Housing First dreht das um und sagt, nee, als allererstes vermitteln wir, was wie immer, wie groß das Päckchen auch immer ist, was die Menschen mit sich rumtragen, vermitteln wir sie in eine Wohnung. Und dann aus dem geschützten Rückzugsraum einer Wohnung können all die Probleme, die womöglich noch anstehen, sei es Schuldenberatung oder in Angriff genommen werden. Das zweite Maßnahme war halt, in der Tat ranzugehen. Wir vermeiden, dass es überhaupt zu Zwangsräumungen kommt. Und das Beispiel, sondern was du erzählt hast, ist ja, du bist ja damit nicht allein. Also formal, ganz strikt nach Papier könnte man sich hinstellen und sagen, wieso werden eigentlich Leute wohnungslos? Es gibt doch das Mittel Übernahme der Mildschulden zur Vermeidung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Wir wissen, dass bei vielen, denen eine Kündigung, eine Zwangsräumung droht, dieses Mittel nicht greift. Das hat auch damit zu tun, wie solche Zustellungen passieren, dass das halt einfach nur formal juristisch überstellt wird und nicht mit Menschen, die eine Schulung haben, wie hilft man jemandem, ja, in so einer Situation, wie spricht man diese Person an, dass sie sich nicht wieder bedroht fühlt und in die Ecke gedrängt, sondern dass sie in der Tat am Ende einen Antrag stellt und der Antrag auch noch bewilligt wird. Eine weitere Maßnahme war, dass 24/7 Unterkünfte mit EU-Mitteln geschaffen worden sind. Die unterscheiden sich durch die sogenannten davon, dass man dort halt wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche sein kann. Dann ging es natürlich auch darum zu schauen, wie schaffen wir mehr bezahlbaren Wohnraum, zum Beispiel das geschützte Marktsegment auszuweiten und hier Wohnungsunternehmen in die Pflicht zu nehmen.
Der Masterplan ist, da würden wahrscheinlich viele zustimmen, ein löbliches und wichtiges Projekt, weil es ein lang vernachlässigtes Problem endlich angehen will. Gleichzeitig ist die Zielvorgabe Abschaffung bis 2030, die ja das EU-Parlament ursprünglich formuliert und Berlin übernommen hat, sehr ambitioniert und steht vor einigen Herausforderungen. Daher die Frage an dich, André, was sind die wesentlichen Herausforderungen?
Ich störe mich so ein bisschen an der Formulierung, ist ein EU-Beschluss, der von Berlin übernommen wurde. Also weil der tatsächlich ja nicht in anderen Bundesländern umgesetzt wurde, sondern das tatsächlich eine sehr proaktive Handlung der damaligen Senatsverwaltung oder der Führungsspitze in der Senatsverwaltung war mit Elke Breitenbach und mit Alex Fischer, die gesagt haben, wir nutzen ganz bewusst so eine europäische Entscheidung, um uns ein bisschen Legitimation und Rückenwind für ein Thema zu holen, was immer unter den Tisch fällt. Und wir kennen ja auch die wohnungspolitischen Debatten in den letzten Jahren. Also da ist der Wohnungsbau und der Neubau in allen Facetten immer wieder diskutiert worden. Und vielleicht ist auch der soziale Wohnungsbau diskutiert worden. Aber je konkreter es darum geht, sehr spezifische Bedarfsgruppen mit Wohnungen auszustatten, umso weniger lautstark ist die Lobby, die es dafür gibt. Also was auch relativ deutlich ist, mit richtigen Wohnungen, die leistbar sind für Leute, die wenig Geld haben, kann niemand Geld verdienen. Ja, und mit so einer, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, sprengt den Rahmen unseres heutigen Podcasts, mit Obdachlosen und Wohnungslosen, die in richtigen Wohnungen wohnen, kann auch das Hilfesystem kein Geld verdienen. Also das heißt, also diejenigen, die sonst vielleicht für die Aufmerksamkeit von Wohnungs- und Obdachlosigkeit sich sehr stark machen, die sind nicht unbedingt die Ersten, die rufen, wir brauchen ganz viele normale Unterbringungen für alle. Also das ist tatsächlich eine Herausforderung, die im System, auch wie die Hilfe organisiert, gegeben ist. Trotzdem war es ein, glaube ich, sehr wichtiger Punkt, so einen Vorschlag zu setzen. Und ich sehe es schon auch so, dass jetzt, glaube ich, niemand glaubt, das wird tatsächlich umgesetzt, aber es formuliert ein Ziel. Es gibt eine Orientierung, wo Sozialpolitik, Wohnungspolitik, Stadtpolitik im Ganzen sich hinbewegen sollte. Und das ist vielleicht so ein bisschen wie klimapolitisches Ziel. Also da ist 1,5 Grad oder 2 Grad. Das ist ja auch erstmal nur eine vage Formulierung, aber der Effekt davon soll sein, dass wenn wir das umsetzen wollen, dann müssen alle mitmachen. Und dann ist es auch ressortübergreifend. Und das ist, glaube ich, tatsächlich neben den fehlenden Anzahl von Wohnungen, die es für die Beendigung von Wohnungsobdachlosigkeit braucht, das Hauptproblem. Also, dass wir in Berlin keine etablierte Kultur haben, auch in anderen Politikfeldern, dass es wirklich eine ressortübergreifende Zusammenarbeit zu einem spezifischen Ziel gibt.
Susanne, auch hinsichtlich deiner eigenen Erfahrung, was deckt der Masterplan nicht ab? Was braucht es deutlich mehr an Unterstützung oder Infrastruktur?
Das Hilfesystem ist toll. Es ist eigentlich alles da. Nur die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut. Verhindert wird sehr viel durch den ständig wiedergekauten Hinweis auf Datenschutz, der in dem Punkt mehr verhindert als schützt. Denn es gibt verschiedene Akteure, die sind von Anfang an vorgewarnt. Da zeichnet sich eine bedenkliche Entwicklung ab, aber sie können sich nicht vernetzen, weil die weiteren Akteure sich verschanzen können hinter Datenschutz. Beste Beispiel, der Vermieter ist der Erste, der mitkriegt, dass da was nicht rund läuft. Die Miete geht gar nicht oder unvollständig, unregelmäßig bei ihm ein. So, der kann jetzt aber nicht beispielsweise beim Selbstständigen fragen, ist das ein Kunde bei Ihnen? Was ist denn da los? Und auch das Jobcenter kann sich nicht vernetzen, einen kurzen Dienstweg mit der Sozialbehörde. Ob das jetzt die soziale Wohnhilfe ist oder das Grundsicherungsamt oder. Es gibt diese Schnittstellen nicht, immer mit dem Verweis auf Datenschutz. Und das kann aber Berlin, glaube ich jedenfalls, nicht alleine abschaffen, weil Berlin da nicht die Gesetzgebungskompetenz hat, wie auch in verschiedenen anderen Bereichen, wo einfach auch mal Bundesrecht und EU-Recht tangiert wird und vieles verhindert, was auf einem kleinen Dienstweg möglich wäre und möglich gemacht werden sollte.
Kann ich ganz kurz sagen, weil das ist ein total wichtiger Punkt. Manchmal wird aber Datenschutz auch nur als Vorwand genommen, um was Sinnvolles nicht zu machen. Also es gab ja das Vorhaben, eine Schnittstelle zu schaffen zwischen denen bei der Justiz, die quasi die offiziell die Kündigungsandrohung überstellen, und sozialen Wohnhilfen. Das hatten wir aufgesetzt, das fing an, das dauerte für meinen Geschmack etwas zu lange, aber als Lena Kreck Justizsenatorin ist, hat die das auf die Gänge gesetzt. Dann am Regierungswechsel und jetzt ist es abgeschafft worden und gar nicht richtig in Gang gebracht worden. Also es hätte eine Möglichkeit gegeben, das Datenschutzgesetz, also nach der DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, konform aufzusetzen und einen kurzen Dienstweg quasi zu schaffen, ja. Ist jetzt aber nicht mehr politisch gewollt und ist abgeschafft worden. Und es liegt nicht am Datenschutz, sondern daran, dass die jetzige, Klammer auf, CDU-Justizministerin andere Prioritäten setzt.
Das von dir vorhin schon erwähnte Beispiel der Strategiekonferenz, Wohnungslosenhilfe, wie auch immer, das ist ja jetzt wieder aus der Schublade ganz unten rausgezaubert worden. Und tatsächlich wird es jetzt fortgesetzt. Mhm. Dazu fand jetzt in dieser Woche eine Veranstaltung statt mit Akteuren aus allen möglichen Bereichen und zum Beispiel tatsächlich eben auch Gerichtsvollzieher, die ja eine solche Zwangsräumung durchführen. Ich weiß, dass es ganz früher vor der Wende üblich war, automatisch die Sozialbehörde zu informieren, wenn eine solche Zwangsräumung beauftragt wurde. Das passiert ja nicht von der Justiz, sondern da ist der Gläubiger, der einen Gerichtsvollzieher beauftragen muss, nachdem er dann einen gerichtlichen Titel hat, den nun bitte zu verstrecken. Und da ein Wohnungsverlust natürlich ein gravierender Einschnitt ist in das Leben der Menschen mit allen Weiterungen, wurde seinerzeit automatisch das Sozialamt informiert. Und die haben spätestens im Augenblick der Zwangsräumung einen Sozialarbeiter, einen Mitarbeiter der Behörde mitgeschickt, damit er die Betroffenen direkt abfangen konnte. Wenn die denn überhaupt noch da war. Denn häufig genug sind die Leute wirklich ausgezogen und haben sich irgendwohin verpieselt, weil sie sich der Situation nicht aussetzen konnten. Grundsätzlich bemängle ich, dass sowas überhaupt stattfinden kann, weil es gibt, glaube ich, irgend sowas wie ein Grundrecht auf Wohnen oder so. Kann das sein? Habe ich irgendwie mal so ganz entfernt gehört. Ist aber blöderweise nicht einklagbar.
Das ist schon 35 Jahre her, dass es das Recht auf Wohnen in der Verfassung gab, aber auch nur in Ostberlin. Und in der Bundesrepublik gibt es das Recht auf Wohnen nicht, aber die Bundesrepublik hat 1966 den UN-Pakt für soziale und kulturelle Menschenrechte mit unterschrieben, wo es im Artikel 11 verankert ist. Also man kann da ein Recht auf Wohnen ableiten, aber das ist tatsächlich nicht einklagbar und ist anders als auch in anderen europäischen oder lateinamerikanischen Ländern, wo es ein ganz explizites Recht auf Wohnen in der Verfassung gibt. Das würde, glaube ich, den Politikprozess an einzelnen Stellen vereinfachen und begünstigen, also weil es ein bisschen eine Stärkung von Instrumenten gibt, die sagen, wir setzen hier ein Verfassungsrecht um und ist aber auch in Brasilien oder in Spanien oder Frankreich, wo es das Recht auf Wohnen gibt, ist es ja nicht so, dass es keine Wohnungs- und Obdachlosigkeit gibt. Also das sozusagen im Gesetz ist leider auch immer noch keine Garantie für eine tatsächlich soziale Wohnversorgung. Aber ich will auf einen kleinen anderen Punkt noch hinweisen. Ich finde Vernetzung von Behörden irgendwie nachvollziehbar. Ich finde auch nachvollziehbar, dass das Versagen, das wäre total sinnvoll, dass die Meldepflichten für einen drohenden Wohnungsverlust noch weiter ausgebaut werden. Also soweit ich das weiß, werden bei den Beantragung von Räumen, also wenn Kündigungsurteile vorliegen, werden die sozialen Wohnämter informiert, wenn diese Kündigung auf Mietschulden zurückgeht. Und das ist für die, sozusagen bei den Streitfällen, die wir aktuell in Berlin haben, wo es um Eigenbedarfskündigung gibt, wo teilweise wegen zerstörtem Vertrauensverhältnis, wo es Kündigungen gibt, die wegen
Eigenbedarf,
der hatte ich schon aus Wirtschaftlichkeitsgründen, wenn ein Abriss geplant ist, diese Form des drohenden Wohnungsverlustes, die müssen nicht zwangsläufig gemeldet werden. Also das heißt, dass wir eine relativ große Dunkelziffer an drohenden Räumungen haben, die nicht erfasst werden. Ein zweiter Punkt in der Praxis der allermeisten Bezirke jedenfalls ist, dass tatsächlich die Bezirke in ihrer Ausstattung in den sozialen Wohnhilfen nicht mehr in der Lage sind, diese tägliche Begleitung zu machen. Sozusagen bedingt ja beides. Also du brauchst sozusagen eine Verwaltung, die genügend Personal hat, das zu machen, und du brauchst eine handelbare, überschaubare Zahl an solchen Fällen. Und dadurch, dass es viel, viel mehr Zwangsräumungen gibt als vielleicht noch vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, trifft hier also mangelnde Personalausstattung auf sozusagen häufigere Fälle. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Und an einigen Stellen, glaube ich, ist aber die Hoffnung, dass einfach, wenn das Hilfesystem besser ineinander greifen würde und besser funktionieren würde und besser ausgestattet würde, dass selbst wenn man das alles überwinden könnte, glaube ich, greift es an vielen Stellen zu kurz. Und ich greife nochmal die Instrument mit den Mietschuldenübernahmen auf. Ja? Also das gibt die Möglichkeit. Das Hauptproblem, soweit ich das einschätzen kann, ist eigentlich nicht, dass die Menschen in Wohnungsnotlagen nicht rechtzeitig informiert werden oder dass die Ämter nicht rechtzeitig diese Anträge für Mietschuldenübernahme beantragen, sondern das scheitert in den allermeisten Fällen daran, dass der Verzicht auf eine Räumung durch die Übernahme der Mietrückstände durch das Bezirksamt die Zustimmung des Eigentümers braucht. So, und Eigentümerinnen in Berlin haben ja ein großes Interesse daran, Wohnungen neu zu vermieten und nicht bestehende Mietverhältnisse, ja, zumal die dann auch noch mit schwierigen Mieterinnen aus deren Perspektive sind, die ihre Miete nicht immer pünktlich gezahlt haben, aufrechtzuerhalten. Und das, das führt zu teilweise absurden Situationen, also dass die sozialen Wohnhilfen oder Beratungen, die aus den Sozialämtern der Bezirke kommen, Menschen, die eine Wohnungsnotlage haben, quasi aktiv davon abraten, diese Anträge zu stellen, um sich Arbeit zu sparen und die Menschen vor einer Enttäuschung zu bewahren. Aber das ist sozusagen ganz häufig kein böser Wille, zu sagen, ich will dir dieses Instrument vorbehalten, sondern das ist eine total realistische Einschätzung. Also dass in Prenzlauer Berg, in Mitte, in Kreuzberg die Chance, dass Eigentümer findest oder eine Hausverwaltung, die sagt, eine Mietschuldenübernahme, na prima, da muss ich ja nicht räumen, die das annehmen, das ist total selten. Also das heißt, also da ist nicht, also ist eigentlich, müsste dieses Instrument, die Heilungsmöglichkeit einer bereits ausgesprochenen Kündigung oder Räumung, dass das pauschal durch die Rückzahlung von Mietrückständen vom Tisch ist, also da müsste die Rechtsposition gestärkt werden. Und das ist ja dieses sozusagen die außerordentliche und ordentliche Kündigung. Und wir wissen, in all den Fällen, wo gekündigt wird, wird immer der schnelle Weg gewählt und der ordentliche Kündigungsweg wird hinterhergeschoben, genau. Weil man nämlich keine Lust hat, dass das Bezirksamt dazwischen grätscht und sagt, ich zahle hier die Mietschulden.
Also wir müssen ans Mietrecht ran, auf Bundesebene.
Ja, weil das ist auch nicht in der Kompetenz von Berlin. sondern beim Bund.
Critical Theory in Context.
André, in Finnland, wo das Housing First-Konzept 2008 erfolgreich eingeführt wurde, gehen die Obdachlosenzahlen seit Jahren zurück. Was machen die Finnen richtig und wir falsch? Was müsste passieren, damit es auch hier gelingt, Wohnungs- und Obdachlosigkeit abzuschaffen?
Na, erstmal ist tatsächlich ja nicht nur in Deutschland und Berlin, sondern in vielen anderen Ländern gibt es irgendwie so einen Trend, diese Housing First-Programme zu nehmen. Und das hat sozusagen tatsächlich den positiven Hintergrund, dass deutlich erkannt wird, wie wir wollen, oder Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit ist vor allen Dingen das Fehlen von einer Wohnung. Also das in den Vordergrund zu stellen und nicht zu sagen, wir müssen erst alle anderen Defizite und Probleme lösen. Und es gibt, glaube ich, in der Sprache der sozialen Arbeit und Betreuung im Hilfesystem sogar den Status, dass die Wohnfähigkeit von jemandem erreicht werden muss, ja, und dann
musst du erstmal ein paar Häkchen auf der Liste der Wohnfähigkeit machen.
Das Prüfen in verschiedenen Übergangsstufen des prekären oder betreuten Wohnens. So. Und da war, glaube ich, diese Idee, erstmal allen eine eigene Wohnung zu geben, das war schon so ein Durchbruch, ja, und die sind ja damals entstanden. Da waren kirchliche Träger mit dabei, da waren Leute aus dem Sozialministerium mit dabei, da waren NGOs mit dabei, also auch so ein bisschen eine sozusagen außeradministrative Initiative, also die dann aber einen sehr überzeugenden Ansatz im Sozialministerium in Finnland, also die fanden es dann gut. Und die Arbeitsgruppe, die hatte sich von ihrer Arbeitsgruppe den Schritt gemacht, Name an der Tür. Also die Arbeitsgruppe hieß Name an der Tür und weiß nicht, ist wahrscheinlich im finnischen Kontext, oder wenn man Finnisch kann, noch bedeutsamer, weil es ja um eine Wortspielerei ist, aber die Bedeutung zu sagen, so ich brauche was, wo mein Name dran steht. Dieses sozusagen, was eben nicht nur ein Dach über den Kopf ist, sondern auch eine Tür, die ich zumachen kann, an der mein Name ist.
Meine Höhle.
So, das war, woran sich alle orientieren sollen. Was in Finnland anders gemacht wurde als hier, ist, dass es von vornherein darum ging, diese Wohnung zu bauen, wo der Name an der Tür stehen sollte. Also da gibt sozusagen ein extra Förderprogramm, sind, glaube ich, weiß nicht, über 7000 Wohnungen in den Zeitraum entstanden in Finnland, die als Housing First Wohnung vergeben werden können. Ja, und klar, da hat sich auch ein Geschäftsmodell drum entwickelt, also so wie es auch hier ein Geschäft für gemeinnützigen Wohnungsbau mal gab, aber es ist nicht die sozusagen Gelddruckmaschine, die du mit Unterkünften hierzulande eröffnet hast. Also, sondern es sind Wohnungen, die zu ganz normalen Mietpreisen vergeben werden, also die im niedrigen Bereich sind, wo kombiniert wird auch Wohngeldprogramme, die es in Finnland gibt, dass die bezahlt werden. Also das ist der wesentliche Unterschied, dass das sozusagen nicht einfach nur als ein soziales Hilfsprogramm, ja, zuerst kriegen die Leute Wohnung und dann kriegen sie unsere Betreuung, sondern dass da Bestandteil ist, dass diese Wohnungen auch dafür gebaut werden müssen und teilweise mit wirklich tollen Effekten, also dass Leute, die lange in der Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit waren, die im Housing First dann in Helsinki sind, dass die in den Wohnanlagen kleine Hausmeisterjobs zum Beispiel kriegen. Also dass das sozusagen Housing First, also nicht nur so idealisiert im Kopf der Ausgangspunkt für eine weitere Integration in sozusagen so einen Normalalltag wieder wird, sondern dass das tatsächlich ganz praktisch auch umgesetzt wird. Was gerne übersehen wird, wenn man das finnische Programm lobt, ist, dass das tatsächlich ein sehr ausschließendes Programm ist und du brauchst die finnische Staatsbürgerschaft, um in das Housing First Programm zu kommen. Und Finnland ist ja, wie auch die Bundesrepublik, Teil der Europäischen Union, ist auch in Finnland so, dass ein großer Teil der Wohnungslosigkeit, auch der Obdachlosigkeit auf der Straße sozusagen eine ist, die von Menschen aus osteuropäischen Ländern geprägt wird, die sozusagen diese Vorzüge dann nicht bekommen. Also es ist so ein bisschen Finnen-only, Finnen-first, Housing-first-Programm oder so. So das ist was, wo ich denke, so da ist es gut, dass wir ein Hilfesystem haben, was diese Unterscheidung nicht trifft, aber wenn man sagt, die Substanz oder nicht in dem Maße, wie es in Finnland gemacht wird. Aber die Substanz für ein wirklich gutes Housing First Programm ist, dass wir Wohnungen bauen. Und dafür braucht es halt fixe Vorgaben noch die nächsten Jahre, die genau dafür vorgesehen sind. Und das, was jetzt, weiß ich, sind einstellige Millionenbeträge. Also das ist für die ausgegeben werden für die Housing First Programme in Berlin. Wenn du mich jetzt nicht korrigierst, du sagst, das ist schon zweistellig. Aber also pro Jahr. Und davon kannst du die Vereine gut bezahlen, die das organisieren, aber du wirst damit das ist kein Geld, was für den Wohnungsbau ausreicht. So, und das braucht man dazu.
Susanne, du hattest in dem Gespräch, das wir geführt haben, angemerkt, dass die ganze Wohlfahrtsorganisationen, die bestehen und Hilfen, die bestehen, immense Summen gewissermaßen dort reinfließen, ohne dass etwas an den Ursachen getan wird. Und wenn ich dem jetzt folge, müsste man doch auch irgendwie das Geld, was jetzt schon investiert wird, verteilen können, oder? Und genau wie das für Housing First.
Ich sehe das ja tatsächlich nicht als Investition, sondern als Kosten. Da wird Geld verbrannt, ohne dass nachhaltig an der Ursache was geändert wird. Und alle Programme, auch das geschützte Marktsegment, um das mal kurz zu erklären, da ist den Bezirken oder der Senat hat eine Zahl festgelegt an Wohnungen, die bezirksweise per Quote verteilt werden, die nach einer sehr eingehenden Prüfung durch die soziale Wohnhilfe in Verbindung mit dem sozialpsychiatrischen Dienst und wer da noch alles beteiligt ist, LAGE, so war es mal, jetzt ist es, glaube ich, eine neue Behörde oder ein neuer Name für eine alte Behörde. Ich habe keine Ahnung. Es ändert sich leider von Legislatur zu Legislatur. Es sind viel zu wenige Wohnungen. Und wenn ich mir im geschützten Marktsegment eine Zahl angucke von knapp 1500 Wohnungen, die da zur Verfügung gestellt werden, dann korrespondiert das sehr verdächtig mit der Zahl aus der Winterzählung der Obdachlosen, wo es knapp 2000 waren, was aber tatsächlich nicht wiederholt wurde wegen Corona und auch nicht nachgeholt werden konnte Jahre später, weil Obdachlosen-Selbstvertretungen das abgelehnt haben. Daraufhin neue Programme entwickelt wurden und. Es wird mir zu viel geflickschustert, ohne dass tatsächlich an die Wurzel des Übels gegangen wird.
Müsste so ein Masterplan geben, oder?
Der aber bei dir nicht Masterplan
und gestern, heißt. Und gestern kam dann irgendwie Vikai aus der Kiste, über das Jahressteuerprogramm sollen jetzt Genossenschaften, Baugruppen und dergleichen steuerlich erleichtert werden, um dauerhaft soziale Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Das ist ein schöner Ansatz, aber das ist viel zu wenig. Warum nur Genossenschaften? Warum keine städtischen? Warum vor allen Dingen keine privaten?
André, du hast in unserem Barrikadengespräch in der vierten Welt kritisch angemerkt, dass die Lösungsangebote bestimmte Stigmatisierungen reproduzieren und das bestehende Hilfssystem, so wichtig es auch ist, dennoch paternalistisch funktioniert und eine politische Mobilisierung von Wohnungslosen dadurch erschwert wird. Könntest du diesen Gedanken kurz erläutern und wie ließe sich das ändern?
Also erstmal eine Feststellung, wenn ich mir anschaue, wer sind diejenigen, die das Thema überhaupt an die Tagesordnung bringen, dann ist es ganz häufig so, dass es entweder engagierte Vertreterinnen aus den Sozialämtern sind, häufig sozusagen auch mit so einer Verbindung, wir brauchen mehr Aufstockung für unsere wichtige Arbeit und sonst sind das eigentlich Stimmen, die aus diesem weiten Bereich von freien Trägern kommen, also sei es Diakonie, Paritäter, wie auch immer, also vielleicht Straßensozialarbeit, die sozusagen auch uns gut gelernt haben, auf das Problem aufmerksam zu machen und Aufmerksamkeit brauchen. Aber das ist genau diese Schnittstelle, also wo natürlich auch immer ein institutionelles Eigeninteresse daran dasteht. Also das verschwimmt. Also die Mitarbeitenden dort sind super engagiert. Also die wollen auch wirklich, dass Wohnungslosigkeit und Elend auf der Straße beendet wird und setzen sich dafür ein. Und das korrespondiert aber immer auch damit, wenn ich das jetzt besonders laut sage, dann kann ich vielleicht durchsetzen, dass es in der nächsten Haushaltskürzung nicht so grobe Einschnitte gibt und wir unsere Programme aufrechterhalten können. Also, und in diesem System hat sich tatsächlich eine sehr paternalistische Grundbeziehung entwickelt. Also, das ist für einen sozialen Träger zum Beispiel häufig noch wichtiger als mit Wohnungslosen über ihre Selbstorganisationspotenziale zu diskutieren. Wichtig ist, mit dem zuständigen Bezirksamt oder mit der zuständigen Senatsverwaltung einen guten Draht zu haben, um in Krisenfällen eine schnelle Hilfe zu bekommen. Also sozusagen einfach aus der Logik der Abläufe heraus, ja, oder einer Wohnungsbaugesellschaft, ist sozusagen ganz viel Arbeit, ist eine Peer-to-Peer-Abstimmung zwischen Menschen, die sich mit Wohnungslosen und Obdachlosen beschäftigen. Und ganz selten ist es eine Arbeit, die sagt, ich bin ja sowieso dran und wir müssen jetzt mal sehen, dass wir was Gemeinsames entwickeln. Also so, das ist, glaube ich, in der Struktur, wie Hilfe organisiert wird, also die auch, weiß ich, in verschiedenen, nach verschiedenen Betreuungsparagraphen aufgeschlüsselt ist, die mit unterschiedlichen Geld sozusagen Kosten, die man dann für den Träger zurückbekommt, verbunden sind. Also wo es schon eine sehr administrativ eingebundene Praxis gibt, die diese Tendenz von im besten Fall helfen wir euch sehr stark macht. Ja, und ich bin jetzt, also in einer solidarischen Stadt müssen wir uns auch gegenseitig helfen. Also ich will das nicht sozusagen in Licht stellen, dass man sagt, so, das kann man alles irgendwie, darauf könnte man komplett verzichten. Also das ist nicht eine Form von solcher Kritik, aber gleichzeitig ist in Systemen, in denen ich vor allen Dingen in hierarchischen Ungleichgewichten Hilfe anbiete, das führt häufig dazu, dass das sich selber organisieren eher erschwert wird, als begünstigt wird. Und das ist was mich nur so stückchenweise sich etabliert, dass Träger oder auch teilweise Politikprozess sagt, so, wir wollen Gruppen irgendwie direkt mit einbeziehen. Und ich kenne das, wir haben so Forschungsprojekte gemacht, wo wir von Anfang an gesagt haben, wir machen das mit Wohnungslosen und Obdachlosen zusammen. Das ist total herausfordernd. Also das ist, ja, ich kann ein Forschungsprojekt, man kann sagen, wir haben hier Partner in der Sozialverwaltung, in der Stadtverwaltung, im Bezirk und bei Wohnungsbaugesellschaften, die sind auch alle keine SoziologInnen. Aber mit denen sitze ich am Tisch und wir machen irgendwie so ein Programm, wie wir das immer machen. Ja, und wenn ich sage, jetzt sind aber auch noch Wohnungslose dabei, sozusagen brauchst du mehr Zeit, musst über andere Fragen nachdenken, kannst nicht einfach sagen, Top 3 ist jetzt aber dran, du musst dich nachher nochmal zu Wort melden. Also das kennen da auch die Tendenz, dass es ganz häufig dann so eine Vorstellung gab, so, aber wenn wir jetzt im Projekt wirklich weiterkommen müssen, dann treffen wir uns mal lieber so.
Also wir haben ja mit so vielen Problemen zu tun und wir haben noch Rückschläge bekommen, dass zum Beispiel der Mietendeckel, der in Berlin eingeführt wurde, dann beklagt wurde und jetzt bräuchte es eine Bundesregierung, die den wieder ermöglicht. Und deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen was den Optimismus nähert, ansprechen. Und ja, den Paternalismus gibt es, den du zu Recht kritisierst. Den gibt es übrigens nicht nur im Hilfesystem, den gibt es in der Politik, den gibt es in der Gesellschaft, den gibt es übrigens auch zwischen Betroffenen selber, also das ist überall da, aber ich würde schon sagen, es hat sich da was verschoben. Also, weil ich sage mal so, die Entwicklung von Housing First selber kam ja aus der Ebene der Praxis heraus. So. Und es gibt inzwischen auch, also ganz viel soziale Wohlfahrt kommt ja aus der Tradition der Selbstorganisation, ja, wo Leute, die selber Expertinnen des Alltags waren, gesagt haben, wir tun uns zusammen und setzen uns zur Wehr und fangen jetzt an, auch sozusagen was zu verlangen von der Politik. Und wir haben hier zum Beispiel in Berlin, gab es ja auch Projekte, wo wir gezielt Menschen, die selber extreme Armut oder Wohnungslosigkeit betroffen waren, über solidarische Grundeinkommen in einer Art erstmal Beschäftigungsmaßnahmen und die sind dann aber zu sozialen Trägern und sind jetzt wieder Teil von sozialen Teams, die Street-Sozialarbeit machen, also Straßensozialarbeit. Und ich habe die getroffen, einen davon, und mir gesagt, du, ich sehe den genau an, weil der total genervt ist, null Bock auf irgendeinen Sozialarbeiter hat, weil der ihn jetzt davon abhält, sein Abendbrot zusammenzubringen. Also der hat sozusagen ein Alltagswissen, was du an keiner Uni gelehrt bekommst, was super wertvoll ist. Und ich würde gerne ein bisschen zu unserer gemeinsamen auch Ermutigung sagen, es gibt inzwischen andere Ansätze, wo sich was verschoben hat. Und ich würde gerne unsere Energie auch darauf lenken, wie wir das stärker unterstützen und empowern kann.
Ich glaube, um das nochmal anzufügen, Housing First wäre ja eine Art von Maßnahme, wie man dazu kommt, die Betroffenen
als Akteure
ins Bild. Darf ich ganz kurz? Also der Ansatz ist schon eher, die Menschen als Akteure zu nehmen, aber natürlich jede Maßnahme kann mit der falschen Grundhaltung auch in ihr Gegenteil verkehrt werden. Also ich glaube, es ist ein deutlicher Fortschritt. Du musst dich nicht erst würdig erweisen, um eine Wohnung zu bekommen. Aber dann ist schon die Frage und die Projekte, die es jetzt gibt. Also in Berlin ist es ja so, dass werden Projekte finanziert, die Anlaufstellen sind, wo sich Menschen erstmal so anmelden und dann wird denen bei der Wohnungssuche geholfen. Und die Finanzierung der Wohnung und der Miete, die läuft dann ganz normal über die Sozialleistung, auf die Menschen Anspruch haben. Hat den Nebeneffekt, dass wer nicht Anspruch auf eine Sozialleistung hat, es zum Beispiel deutlich schwieriger wird. Aber ich glaube, das ganz Entscheidende, und das wäre so ein Anspruch, den ich hätte an jeden, egal wo er tätig ist, dass man Menschen, die von Armut, Wohnungs- oder Obdachlosigkeit bedroht sind oder real damit leben müssen, dass man die nicht als Objekte wahrnimmt, sondern als Akteurinnen und sagt, das ist am Ende, die haben das Recht, Autorinnen ihrer eigenen Biografie zu sein und die so zu schreiben, wie sie wollen.
Das ist ein perfektes Stichwort für meine Frage an Susanne. Wie wichtig ist für Betroffene die Selbstorganisation und kann man diese stärker unterstützen? Ich frage das auch mit Blick auf den Umstand, dass Armut ja genau zu dem gegenteiligen Effekt führen kann, nämlich ein starker Faktor sein kann, dass Partizipation und politisches Engagement zurückgehen oder veraltet werden. Schon vielleicht alleine aus solchen Gründen, wie dass man von A nach B kommen muss und sich das nicht leisten kann.
Man ist natürlich bestrebt, für Nahrung, Bekleidung und zu sorgen. Medizinische Versorgung ist auch ein großes Thema. Es gibt diverse Anlaufstellen in der Stadt. Aber wenn sich daraus eine Routine entwickelt, bestimmte Öffnungszeiten einzuhalten, bestimmte Stellen anzufahren, weil nur da werde ich von der Tafelausgabe bedient sozusagen. Da muss ich mich registrieren und ausweisen als bedürftig. Wenn das alles Vorrang hat, dann gibt es keinen Gedanken mehr, sich politisch zu engagieren. Das fällt einfach unter den Tisch. Dann fällt aber auch zum Beispiel unter den Tisch kulturelle Teilhabe. Und das finde ich so wichtig. Gerade wenn man so ganz tief im Elend drin sitzt, man braucht auch mal ein bisschen positives Input, um einfach rausgerissen zu werden. Und deshalb fand ich auch dieses Projekt Orte der Wärme in der Kälteperiode in gerade kulturellen Institutionen so großartig. Ob das jetzt die Neue Nationalgalerie war, wo es so eine Ausgabestelle gab. Auf kostbarsten, wunderschönsten Möbeln konnte man sich da am Coffee-Table-Tisch niederlassen und mit Tee und Kaffee und Kuchen sich selbst bedienen und tatsächlich einfach nur aufwärmen. Ja, oder auch im Humboldt-Forum. Die Johanniter haben das ganz toll gemacht, aber auch da sind die Zahlen durch die Decke gegangen und müssen eigentlich jeden erschüttern. Auf der anderen Seite fand da tatsächlich auch eine Vermischung statt mit Digital Nomads, die sich da hingesetzt haben und neben einem obdachlosen Menschen, der sich wirklich nur aufgewärmt hat, gearbeitet haben. Und zwar ganz selbstverständlich und in größter Harmonie. Und das sind Bilder, die möchte ich mehr haben. Leerstand muss erfasst werden. Zweckentfremdung muss erfasst und unterbunden werden. Es gibt einen Leerstand in dieser Stadt, der schreit zum Himmel, ob das Gewerbeflächen sind oder nicht mehr genutzte sonstige Gebäude. Sowas kann man ertüchtigen. Das kostet Geld, ja. Aber es gibt auch dafür sehr engagierte Architekturinstitute an diversen Unis, zum Beispiel auch hier an der hiesigen TU. Es ist möglich, man muss es bloß auch möglich machen und nicht verhindern.
Weil du die Neue Nationalgalerie und das Humboldt-Forum angesprochen hast, die waren ja beide beim Netzwerk der Wärme dabei und da gab es ja ganz tolle Initiativen, die mir echt ans Herz gewachsen sind. Und das Bezeichnende war, es gab Journalisten, die haben kritisiert, dass ja dort nicht klar ist, ob das Arme sind, die das sind. Das würde man ja gar nicht sehen.
Und einen roten Punkt kriegen
auf die Stirn. Ja, genau. Und ich habe vorhin gesagt, das ist doch genau das Schöne, weil wir wissen erstens, es gibt viele, die, wenn oben ganz groß dran steht, das ist nur für Arme und ganz, ganz Bedürftige, gar nicht hingehen würden. Und das ist ja die viel bessere Begegnung. Im Übrigen auch, vielleicht hat ja der ein oder andere Tourist, der im Humboldt-Forum dann dort in dieses Wärmenetzwerk reingeraten ist und gedacht hat, das ist ein Museumsshop und dann auf einmal irgendwie Obdachlose beim Schachspielen erlebt hat, der hat ja womöglich was gelernt fürs Leben. Absolut. Also es gab ja da auch Bewegung und Interaktion und Absolut. Das ist ja eigentlich, ich glaube, Solidarität setzt auch immer Begegnung, manchmal vielleicht auch zufällige voraus und es braucht mehr solche Orte.
Euch ganz herzlichen Dank für das anregende Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ich hoffe, euch auch. Das war Quick Theory in Kontext. Mein Name ist Lisette Schumacher und vielen Dank fürs Zuhören. Um über alle Veranstaltungen des Centers for Social Critique auf dem Laufenden zu bleiben, meldet euch einfach für unseren Newsletter an auf unserer Website www.criticaltheoryinberlin.com.